Im 2. Samuel lese ich aus Kapitel 16 die Verse 5 bis 14 vor. Dürfen wir die Schriftlesung an der Leinwand sehen? Aus dem 2. Samuel, aus dem 16. Kapitel, lese ich die Verse 5 bis 14 vor und ich lade euch ein, möglichst in der eigenen Bibel mitzulesen. Da haben wir es, 2. Samuel 16, ab Vers 5. Nun, die Geschichte hier in diesen Kapiteln im 2. Samuel beschreibt David, König David, auf der Flucht. Sein eigener Sohn Absalom hat einen Putschversuch in Israel angezettelt. Absalom marschierte mit einer großen Armee nach Jerusalem, um den Thron seines Vaters David zu übernehmen. David, unvorbereitet auf diesen Putsch, floh vor ihm. David ging mit seinen Leibwächtern auf der Flucht in den Osten Richtung Jordan. Und in dieser Geschichte kommt er in ein Dorf mit dem Namen Bahurim. Wir lesen in dieser Geschichte, was in diesem Dorf Bahurim passierte, als David auf der Flucht war. Ab Vers 5 im 2. Samuel, Kapitel 16. Und als der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam von dort ein Mann von der Sippe des Hauses Saul heraus. Sein Name war Shimi, der Sohn des Gera. Er kam unter ständigem Fluchen heraus und warf mit Steinen nach David und nach allen Knechten des Königs David, obwohl alles Kriegsvolk und alle Helden zu seiner Rechten und zu seiner Linken gingen. Und so schrie Shimi, als er fluchte, hinaus, hinaus, du Blutmensch, du Ruchloser! Der Herr hat die ganze Blutschuld am Hause Sauls, an dessen Stellen du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königtum in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben. Siehe, jetzt bist du in deinem Unglück, denn ein Blutmensch bist du. Da sagte Abishai, der Sohn der Zeruja, zum König, warum soll dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Lass mich doch hinübergehen und ihm den Kopf abhauen. Aber der König sagte, was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja? Es soll doch fluchen. Denn wenn der Herr ihm gesagt hat, fluche David, wer darf dann sagen, warum tust du das? Und David sagte zu Abishai und zu all seinen Knechten, siehe, mein Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, trachtet mir nach dem Leben. Wie viel mehr jetzt dieser Benjamiter, Benjaminiter? Lasst ihn, mag er fluchen. Denn der Herr hat es ihm gewiss gesagt. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir Gutes zuwenden anstelle seines Fluchs an diesem Tag. Und David und seine Männer gingen ihres Weges, während Shimi an der Seite des Berges neben ihm herging, im Gehen fluchte und mit Steinen nach ihm warf, immer neben ihm her und ihn mit Erde bewarf. Und der König und alles Volk, das bei ihm war, kamen erschöpft am Wasser an und dort erholte er sich wieder. Die Predigt heißt Rache und Vergebung. Willst du einen Augenblick glücklich sein? Räche dich. Willst du ein Leben lang glücklich sein, schenke Vergebung. Vor 4 Wochen hielt ich eine Predigt hier über Vergebung und heute setze ich das Thema fort. Ich möchte Vergebung und Rache in dieser Predigt vergleichen, beziehungsweise gegenüberstellen. Und diese Gegenüberstellung finden wir in der Bibel, unter anderem in dem Buch der Sprüche. Und deswegen möchte ich anfangen mit einem weiteren Sprichwort, diesmal aus den Sprüchen Salomos, aus den Sprüchen, aus Sprüche 24. Sage nicht, wie er mir getan hat, so will ich ihm tun, will jedem vergelten nach seinem Tun. Salomo, der dieses Sprichwort schrieb, wusste aus eigener Erfahrung, wie gefährlich Rache sein kann. Reisen wir etwa 3000 Jahre zurück, um zu erkennen, wieso Salomo dieses Sprichwort schrieb. Reisen wir nach Israel und besuchen wir das Haus von Ahitophel. Nun, Ahitophel war ein wohlhabender und hochintelligenter Mann. Seine Intelligenz war in Israel derart bekannt, dass er oft um Rat gebeten wurde. Er war sogar ein Ratgeber des Königs. Aber Ahitophel hatte Mühe, David zu vergeben. David hat nämlich die Ehe von Bathsheba zerstört. Und der Grund, wieso Ahitophel David nicht verzeihen konnte, war, weil Ahitophel der Großvater von Bathsheba war. Nun, Bathsheba als bildhübsche Frau hatte wahrscheinlich einen speziellen Platz in dem Herzen von Ahitophel, von ihrem Großvater gehabt. Und als er über Davids Ehebruch, als er da über Davids Schandtat nachdachte, stieg in Ahitophel den Wunsch, sich zu revanchieren für ihre Verführung. Und eines Tages bekam er seine Chance. Und zwar als David von seinem eigenen Sohn Absalom fliehen musste. Absalom war nicht der älteste Sohn Davids. Er war aber beim Volk sehr beliebt. Und von vielen war er der Wunschkandidat als Thronfolger. Ahitophel war groß, er war sehr gut aussehend und sehr sympathisch. In ganz Israel, lesen wir, gab es keinen Mann, der so schön wie Absalom und so sehr zu rühmen. Von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel war kein Makel an ihm. Frauen, aufgepasst. Nun, die Beliebtheit von Absalom wuchs in einer Zeit, als sein Vater, König David, eine Art Depression erlebte. Wir lesen im Buch Patriarchen und Propheten, dass David eine Zeit lang als lustlos und sehr betrübt zu sein schien. Und zwar schien er über seine Sünde mit Bathsheba ein derart schlechtes Gewissen gehabt zu haben, dass er unfähig war, wichtige Staatsentscheidungen zu treffen. Er war wie gelähmt. Durch die stets gegenwärtige Erinnerung an seine eigene Übertretung des göttlichen Gesetzes schien David moralisch gehemmt zu sein. Vorher mutig, war er jetzt schlaff und unentschlossen. Sein Einfluss beim Volk ließ nach. David zog sich in dieser Zeit in eine Art Depression immer mehr von seinem Volk zurück. Er vernachlässigte die Rechtspflege, wofür er als König die letzte Instanz war. Und die Unzufriedenheit im Volk mit ihm wuchs. Während der Einfluss von David aber abnahm, nahm die Beliebtheit von Absalom seinen Sohn zu. Wir lesen, dass Absalom die Depression von seinem Vater ausnützte, um seinen Wunsch, der nächste König Israels zu sein, zu fördern. Wir lesen, so stahl Absalom das Herz der Männer von Israel. Absalom wollte König sein und eines Tages, während sein Vater so deprimiert seinen Pflichten ausweichte, kam Absalom zum Schluss, dass die Zeit für einen Putschversuch reif war. Er rief die Männer Israel auf, ihn zum König zu machen und mit einer großen bewaffneten Streitmacht marschierte er nach Jerusalem, um seinen Vater als König zu ersetzen. Wer war sein wichtigster Ratgeber bei diesem Putschversuch? Ausgerechnet dieser Mann, Ahitophel, derjenige, der heimlich Rache gegen David für die Zerstörung der Ehe von seiner Enkelin Bathsheba hegte. Der Aufstand von Absalom gab Ahitophel die Gelegenheit, David heimzuzahlen. Nun, als David von diesem Abstand hörte, war es zu spät, Widerstand zu organisieren. Es war ihm wahrscheinlich auch zu viel. In seinem niedergeschlagenen Zustand floh David mit seiner Leibwache und etwa 600 Mann, die zu ihm gestanden sind, vor seinem eigenen Sohn. Als Absalom mit einer großen Armee nach Jerusalem marschierte, zog David ostwärts von Jerusalem Richtung Jordanfluss, den wir hier auf der Karte sehen. Absalom durfte deswegen in Jerusalem ohne Widerstand einmarschieren und bestieg einen leeren Thron. Nun rief Absalom Ahitophel zu sich und bat ihm um Ratschläge für seine nächsten Schritte. Sofort gab ihm Ahitophel zwei Ratschläge. Der erste Ratschlag schloss eine Versöhnung zwischen Absalom und seinem Vater David komplett aus. Ahitophel drängte Absalom dazu, die Nebenfrauen seines Vaters zu sich zu nehmen. Das war übrigens unter den Völkern im Nahen Osten damals Sitte, zeigte aber sehr deutlich, dass Absalom nun den Thron anstelle seines Vaters bestiegen hatte. Ahitophel sagte zu Absalom, geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er zurückgelassen hat, das Haus zu hüten. Wenn dann ganz Israel hört, dass du dich bei deinem Vater stinkend gemacht hast, werden die Hände all derer, die mit dir sind, stark werden. Dieser verabscheuliche Ratschlag zeigte das Ausmaß der Verbitterung, die Ahitophel gegen David hegte. Denn er verstoß natürlich deutlich gegen Gottes Gesetz. Auf Personen, die die Frauen des Vaters nahmen, lag laut dem Gesetz Mose die Todesstrafe. So, sein Rat würde die Todesstrafe für Absalom bedeuten, falls der Putschversuch scheitern würde. Ahitophel war das offensichtlich egal. Sein Ziel war, David zu demütigen, David zu schaden. Und zur Freude von Ahitophel nahm Absalom diesen Ratschlag an. Der zweite Ratschlag von Ahitophel wollte Absalom anfänglich auch annehmen. Absalom sollte die große Anzahl von Männern, die ihm beim Putschversuch geholfen haben, befehlen, David sofort nachzujagen und zu überfallen. Ahitophel wollte den Aufstand sichern und schlug vor, David und seine kleine Schar von Männern in der Wüste zu verfolgen und zu überraschen. Erschöpft und unvorbereitet auf Kampf, wie David war, wären er und seine Männer sicherlich leicht zu überwältigen gewesen. Und Ahitophel sagte zu Absalom, lass mich doch 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und noch diese Nacht David nachjagen. Und ich werde über ihn kommen, solange er noch müde ist und schlaffe Hände hat und ihn in Schrecken versetzen. Dann wird das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, fliehen und ich werde den König allein erschlagen. Dieser Rat zeigt wieder, wie weit Ahitophel gehen wollte, um seine Hassgefühle gegen David zu befriedigen. Sein Groll war derart groß, dass er David buchstäblich umbringen wollte. Aber in Jerusalem hatte David seine Agenten hinterlassen. Und einer davon war ein Mann mit dem Namen Hushai. Nun, Hushai ist in dieser Geschichte der James Bond. Er ist der 007 in dieser Geschichte, in His Majesty's Secret Service. Hushai gab zwar vor, den Putschversuch von Absalom zu unterstützen, aber heimlich diente er dem König David. Hushai riet Absalom von einer sofortigen Verfolgung ab. Hushai sah auf den ersten Blick, dass David, wenn er sofort verfolgt wird, verloren war. Darum sprach Hushai gegen den Ratschlag Ahithophels. Nicht gut ist der Rat, den Ahithophel diesmal gegeben hat, sagte Hushai. Stattdessen schlug er einen anderen Plan vor. Vielmehr rate ich Hushai, ganz Israel soll sich versammeln, von Dan bis Beersheba, so zahlreich wie der Sand am Meer ist. Und du selber, Absalom, du musst mit in den Kampf ziehen. Kommen wir dann zu ihm an einen der Orte, wo immer er sich auch befinden mag, so werden wir uns auf ihn niederlassen, wie der Tau auf den Erdboden fällt. Dann wird von ihm und von all den Männern, die bei ihm sind, auch nicht einer übrig bleiben. Der Ratschlag Huscheis war zu warten, bis man eine viel größere Armee bilden konnte, gegen die David keine Chance haben würde. Und somit nicht nur David, sondern auch seine Kriegsleute, seine Unterstützer zu vernichten. Absalom, anfänglich einverstanden mit dem Rat von Ahithophel, änderte nun seine Meinung und folgte dem Rat von Hushai. Statt David sofort zu verfolgen, wartete er, bis er David mit einer viel größeren Armee schlagen konnte. Nur einer realisierte, was die Folgen von diesem Ratschlag sein würden. Und das war Ahithophel. Dieser hochintelligente Mann sah ganz klar, dass dieser Plan nicht aufgehen würde. Er sah, dass die Armee, die Absalom zusammenbringen würde, obwohl groß, aus unerfahrenen Kämpfern bestehen würde. Er sah auch, dass David Zeit gewinnen würde, um auszuruhen und seine äußerst erfahrenen Soldaten zu organisieren. Ahithophel erkannte mit Recht in diesem Moment, dass die Sache Absaloms, der Putschversuch von Absalom, verloren war. Als Absalom den Rat von Hushai annahm, wusste Ahithophel ganz genau, was passieren würde. Als Ahithophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt worden war, sattelte er den Esel, machte sich auf, ging in sein Haus, in seine Stadt, bestellte sein Haus und erhängte sich. Er starb und wurde im Grab seines Vaters begraben. Ahithophel nahm sein eigenes Leben. Und so endete die Geschichte eines hochbegabten, hochintelligenten Mannes, der aber zuließ, dass seine Rachegefühle ihn zur Sünde verleitet hatten. Diese Geschichte hat Salomo hautnah erlebt. Wir wissen nicht, wo Salomo in dieser Zeit des Zivilkriegs in Israel sich aufgehalten hat. Höchstwahrscheinlich ist er mit seinem Vater David auf der Flucht gewesen. Aber diese Geschichte hat ihn offensichtlich geprägt. Denn hinter seinen späteren Sprichwörtern über Rache stehen die Erfahrungen, die er und seine Familie in dieser Zeit machten. Deswegen sage nicht, wie er mir getan hat, so will ich ihn tun, will jedem vergelten nach seinem Tun. Denn anhand von Ahithophel sah Salomo, wie weit eine unversöhnliche Haltung führen kann, wenn Rachegedanken gehegt und gepflegt werden. die Auswirkungen von Rache. Die Auswirkungen von Rache sind aber nicht alles, was der junge Salomo in dieser Zeit erlebte. Salomo schrieb nicht nur Sprüche über Rache, sondern er ermutigte auch zur Vergebung. Wie zum Beispiel in diesem Spruch. Wer Vergehen zudeckt, der strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, der entzweit Vertraute. In dieser Zeit zeigte David, sein Vater, Vergebung auf eine Art und Weise, die Salomo stark imponierte. Er erlebte, wie es in diesem Sprichwort heißt, wie Vergehungen zugedeckt, das heißt vergeben wurden. David war, wie wir gesehen haben, auf der Flucht und als er ostwärts zum Jordanfluss floh, kam er zu einer Siedlung mit dem Namen Bahurim und dort lebte Shimi. Shimi, einen Mann, der ein Nachkomme von König Saul war. Nun, das bedeutete, dass er aus dem Stamm Benjamin hervorkam. Er war ein Benjaminiter, wie Saul. Nun, wenn wir an die Geschichte Israels denken, dann wissen wir, dass Saul der erste König Israels war und aus diesem Stamm Benjamin kam. David war nicht aus diesem Stamm. David war aus dem Stamm Juda. Nun, als David König wurde, nahm er in den Augen Shimis nicht nur die Krone von Saul, sondern auch die Ehre, ein König in der Familie zu haben, vom ganzen Stamm Benjamin weg. Und das konnte Shimi, der ein Benjaminiter war, nicht akzeptieren. So als David mit seinen Soldaten, mit seiner Leibwache, mit seiner Familie und mit seinen Nachfolgern an diesem Dorf Bahurim vorbeizog, kam Shimi aus seinem Haus heraus, ja, das haben wir gesehen, und er fing an, David öffentlich zu fluchen. Und nicht nur zu fluchen, sondern ihn auch mit Steinen und Dreck zu bewerfen. So schrie Shimi, als er fluchte, hinaus, hinaus, du Blutmensch, du Ruchloser. Der Herr hat die ganze Blutschuld am Hause Sauls, an dessen Stellen du König geworden bist, auf dich zurückgebracht. Und der Herr hat das Königtum in die Hände deines Sohnes Absalom gegeben. Siehe, jetzt bist du im Unglück, denn ein Blutmensch bist du. Als David sicher auf dem Thron saß, zeigte Shimi seine wahren Gefühle nicht. Aber als David nun auf der Flucht war, quasi entmachtet war, zeigte er das Ausmaß seiner Verbitterung gegen diesen Leiter in Israel. Diese Anklagen, in Klammern gesagt, sind völlig grundlos, unberechtigt gewesen. Eine böswillige Verleumdung eigentlich, denn David hatte weder Saul noch seine Familie Unrecht getan. Und als seine Soldaten diese Worte von Shimi hörten, haben sie reagiert. Da sagte Abishai, der Sohn der Zeruja, zum König, warum soll dieser tote Hund, eben Shimi, meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen? Lass mich doch hinübergehen und ihm einen Kopf kürzer machen. Nun, man muss sich die Situation von David auf dieser Reise vorstellen. Man muss sich in seine Situation hineinversetzen. David war müde. Er war voller Sorgen. Er war unter Druck. Er wurde von seinem eigenen Sohn vertrieben. Er war deprimiert. Und das Letzte, das er brauchen konnte, war noch mehr Beleidigung. Wie einfach wäre es für David in dieser Situation zu sagen, okay, Abishai, was Shimi eigentlich macht hier, ist Hochverrat gegen den König. Bring ihn zum Schweigen. Hau ihn den Kopf ab. David ist sicherlich versucht worden, diese unberechtigten Vorwürfe zu bestrafen. Rache mit Rache zu vergelten. Okay, Abishai, dieses ständige Schimpfen ist mir zu viel. Geht mir auf die Nerven, bring ihn zum Schweigen. Doch David reagierte anders. David sagte zu Abishai und all seinen Knechten, siehe, mein Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, trachtet mir nach dem Leben. Wie viel mehr jetzt dieser Benjaminiter? Lass ihn. Mag er fluchen. Denn der Herr hat es ihm gewiss gesagt. Vielleicht wird der Herr mein Elend, vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und der Herr wird mir Gutes zuwenden anstelle seines Fluches an diesem Tag. Diese Worte von David sind ein starkes Stück, nicht wahr? Vielleicht sind diese Beleidigungen vom Herrn, sagte David, als Strafe für meine Sünde. Ob das stimmt oder nicht, das ist nicht klar. Aber klar ist, dass David nicht Vergeltung mit Vergeltung antwortete. Im Gegenteil, er erlaubte nicht, dass Shimi für seine unberechtigten Beleidigungen gestraft wurde. Im Gegenteil, er ließ zu, dass alle, die Shimi zuhörten, seine Familie, seine Leibwache, seine Krieger, alle zuhörten, als er an diesem Dorf vorbeizog. Es war in dieser Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war, dass David Psalm 3 schrieb. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Wie viele erheben sich gegen mich. Viele sagen mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, du bist mein Schild. Du bist meine Ehre. Du bist derjenige, der mein Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortete mir von seinem heiligen Berg. Statt sich zu vergelten, suchte David Trost bei Gott. Er übergab seine Sorgen dem Herrn, statt selber Rache zu üben. Und auch das wird Salomo gesehen haben und auch das wird ihm imponiert haben. Wer Vergehen zudeckt, schrieb Salomo später, wer der strebt nach Liebe. Hat Salomo dieses Sprichwort geschrieben aufgrund von dieser Erfahrung in Bahurim? Wir wissen es nicht. Doch wir wissen, dass die Geschichte von diesem Putschversuch in Israel nicht allzu lange danach endete. Absalom brachte sein ganzes Heer, sein großes Heer zusammen, verfolgte seinen Vater, aber verlor den Kampf. Und obwohl er eine viel, viel größere Armee hatte als David, haben die Männer Davids das Heer von Absalom geschlagen, genau wie Ahitophel ahnte. Und auch Absalom starb bei dieser Schlacht. Und David kehrte deswegen zum Thron in Israel zurück. Eine Begebenheit geschah auf seiner Rückkehr, die die Geschichte abrundete. Oder abrundet. Einer der ersten, der ihm zu seinem Sieg gratulierte, war Shimi. Shimi, der Benjaminiter, der ihn beschimpft und beleidigt hatte, als David auf der Flucht war. Nun kam David zurück durch dieses Dorf und offensichtlich hat die Vergebungsbereitschaft von David derart einen Eindruck auf Shimi gemacht, dass er Reue für sein Verhalten damals zeigte. Shimi, der Sohn des Gera, fiel vor seinem König nieder, als er den Jordan überschreiten wollte. Und er sagte zum König, mein Herr, wolle mir die Schuld nicht anrechnen. Du wollest nicht länger daran denken, was dein Knecht verkehrt gemacht hat an dem Tag, als mein Herr den König aus Jerusalem zog, dass der König es zu Herzen nehme. Ich habe gesündigt. Und der König sagte zu Shimi, du sollst nicht sterben. Und der König schwor ihm. Auch diese Geschichte hat Salomo hautnah erlebt und zog seine Schlüsse. Er sah die Bereitschaft seines Vaters, auf Rache zu verzichten und zu vergeben, und das hat ihm zutiefst imponiert. Wer Vergehen zudeckt, wer vergeben kann, der strebt nach Liebe. In Klammern muss ich sagen, dass die Geschichte hier nicht zu Ende geht. David hat später seinen Sohn Salomo vor Shimi gewarnt. Wir wissen nicht warum. Es hat möglicherweise andere Gründe. In dieser Geschichte aber sehen wir die Bereitschaft von David zu vergeben, auf Rache zu verzichten. Und diese zwei Geschichten, Ahitophel und Shimi, stellen uns vor eine Frage. Welche von diesen Männern ist für uns ein Vorbild? Ahitophel, Shimi oder David? Alle haben sich extrem verhalten. Ahitophel hegte Rache, bis er sich sein Leben nahm. Die meisten von uns machen das nicht. Obwohl Rache immer lebensschädlich ist. Shimi ließ seine Wut heraus, hat David aufs Schlimmste beschimpft, beleidigt, konnte sich aber auch entschuldigen und um Vergebung bitten. David ließ sich beschimpfen und zeigte eine unheimliche Großzügigkeit unter größtem Druck. All diese drei sind extreme Beispiele, zugegeben, und doch stellen sie uns vor die Frage, wer ist für mich ein Vorbild? Diese Geschichte hat im Neuen Testament eine Parallele, und zwar im Leben Jesu. In der letzten Woche vor dem Tod Jesu hat Judas sich wie Ahitophel benommen. Jesus hat die Vorstellungen von Judas schwer enttäuscht. Und Judas, unfrieden, dass Jesus kein irdischer König sein wollte, entschied sich, sich zu rächen und verkaufte ihn für 30 Silberlinge. Als er aber seine Sünde realisierte, hat auch Judas sein eigenes Leben genommen. Die Geschichte von Ahitophel findet eine Art Gegenstück in der Geschichte von Judas im Neuen Testament. In der letzten Woche vor seinem Tod hat Petrus sich wie Shimi verhalten. Jesus hat unbedingt Freunde gebraucht. Petrus hat ihn verlassen und hat ihn aufs Schlimmste beschimpft. Später aber hat er Reue gezeigt, hat um Vergebung gebeten. Und Jesus? Jesus hat sich wie David benommen. Er vergab. David ist zwar ein gebrochenes Bild, Vorbild für Jesus, ein unvollkommenes Vorbild für Jesus, doch in seiner Vergebungsbereitschaft und in sein Verzicht auf Rache zeigt er uns, wie Jesus uns gegenüber, die wir ihn so oft beleidigen, verhält. Also diese Geschichte im Alten Testament hat ein Gegenstück im Leben Jesu und stellt uns deswegen vor Entscheidungen. Jeder von uns, ohne Ausnahme, spürt irgendwann den Wunsch, Rache zu üben. Wie reagierst du in solchen Situationen? Kannst du Jesus als dein Vorbild nehmen? Kannst du, wie im Psalm 3, deine Gefühle Gott übergeben? Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Ich konnte eine Zeit lang in meinem Leben dieses Gebet nicht sprechen. Es war zu schwer, dem Schuldigen zu vergeben. Und doch hat die Vergebung, die Jesus mir schenkt, mich dazu gebracht, dieses Gebet zu sprechen. Ich ermutige dich, falls du heute mit Vergebung kämpfst, den Herrn um seine Kraft dafür zu bitten. Vergebung bereitet uns in dieser Endzeit auf den Himmel vor. Jetzt in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, haben wir die Gelegenheit, Jesus ähnlicher zu werden, indem wir vergeben lernen. Willst du vergeben? Willst du Jesus ähnlicher werden? Mein Gebet ist, dass wir heute hier und jetzt entscheiden, Vergebung zu praktizieren. Gott segne uns in seinem Namen. Amen. Amen.